Es stimmt schon, Krisen sollte man nicht herbeireden. Verschweigen hilft aber auch nichts. Und da gehört aktuell zu einer ehrlichen Analyse, Deutschland steckt knietief in wirtschaftlichen Problemen. Dass das so ist, ist inzwischen auch bei vielen Menschen angekommen. Die allgemeine Stimmungslage ist schlecht. Viele machen sich Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft. Bis vor kurzem war das noch anders. Da dominierten andere Themen, Migration, Sicherheit und die Ukraine-Politik. Doch das ändert sich gerade, weil es immer häufiger negative Schlagzeilen aus der Wirtschaft gibt. Und weil die Warn- und Hilferufe der Wirtschaftsverbände immer eindringlicher werden. Es geht nicht nur um Profite von Unternehmen, es geht auch um den Wohlstand aller. Der Kanzler hat die Rufe vernommen und lädt noch in diesem Monat, am 29. Oktober, zum Industriegipfel ins Kanzleramt. Das Ziel, ein Industriepakt für Deutschland. Ob das klappen wird? Kernschmelze. Riskiert Deutschland seine industrielle Basis? Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Nina Scher, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Ihnen beiden willkommen hier im Studio. Frau Scher, ich habe in der Anmoderation erwähnt, es gibt jetzt einen Industriegipfel im Kanzleramt. Die Industriepolitik wird also Chefsache. Man könnte sagen, endlich. Warum hat das so lange gedauert?
Gut, das ist nicht das erste Mal, dass Industrievertreter das Kanzleramt betreten und auch nicht unter Olaf Scholz meines Wissens, sondern es geht eben darum, ständig nachzujustieren. Dafür ist Politik da. Und wir sehen eben, dass es im Zuge der Energiepreiskrise auch wiederum Entspannung gab, dass wir zurzeit jetzt auch wieder sinkende Strompreise haben, dass wir auch enorm viel Zuwachs bei den erneuerbaren Energien haben, dass also vieles sehr gut läuft. Aber wir sehen auch, und das ist ja auch Kennzeichen eines Transformationsprozesses, dass Dinge, die auf der einen Seite entstehen, auf der anderen Seite auch Entwicklungen kennzeichnen, die dann rückläufig sind. Und das nicht als Verliererthema dann übrig zu lassen, das ist Aufgabe der Politik. Und deswegen ist es wichtig, sich dieser Fragestellung anzunehmen. Wir wissen von einigen größeren Branchen und Sparten, die sehr in der Bredouille sind zurzeit. Und da hängen auch sehr viele Arbeitsplätze dran. Und die sind ganz massiv von Transformationsprozessen Richtung klimaneutrale Wirtschaftsweisen bzw. Energiewende betroffen. Man muss daraus jetzt einen Nutzen machen. Man muss jetzt Weichen stellen, dass eben aus dieser Transformationssituation eine Chance wird. Und dafür ist Politik da. Deswegen bin ich auch nicht dafür, dass alles immer nur als Krise zu bezeichnen, sondern es ist eine ernstzunehmende Situation, die man als Chance umwandeln muss.
Über das, wie man aus der Krise oder sich anbahnenden Krise herauskommen will, Definitionssache, da wird Herr Wolf gleich auch noch mal seine Sicht drauf bestimmt mit uns teilen. Werden wir zu sprechen kommen. Ich möchte aber doch noch mal auf den aktuellen Zeitpunkt dieses Industriegipfels zu reden kommen. In jüngerer Zeit, muss man dann doch sagen, gab es den nicht. Es gab Migrationsgipfel, jetzt dann den Industriegipfel. Warum erst jetzt? Hatte das auch mit Rücksicht auf den grünen Koalitionspartner und Wirtschaftsminister Habeck zu tun?
Da müsste ich spekulieren. Also in solche terminliche, das ist aber dann auch vielleicht nicht so seriös. Also da müsste ich, wie gesagt, spekulieren, das möchte ich nicht, sondern ich möchte mich lieber an den Entwicklungen oder über die Entwicklung sprechen, von denen abgeleitet wir einfach politische Aufgaben haben. Und wir wissen ja auch, da haben wir als SPD-Bundestagsfraktion ja auch schon vor über einem Jahr darauf hingewiesen, wir brauchen dringend eine andere Strompreiskonstellation, sinkende Strompreise. Also wir müssen da Kostenbestandteile rausschneiden. Wir haben da auch konzeptionell schon einiges auf den Weg gebracht. Wir wissen einfach, dass da Bestandteile drin sind, die auch wachsend sein werden, wie zum Beispiel die Netzentgelte. Wir haben massiven Netzausbau im Zuge der Transformation. Und wir wissen, dass das im bisherigen System, nämlich durch Netzentgelte finanziert, auf jeden Fall zu weiter steigenden Netzentgelten führen wird. Und wir sehen das eben jetzt auch schon als Tendenz. Wir wissen, dass wir da handeln müssen. Und deswegen wollen wir auch als Bundestagsfraktion da handeln und eben auch der Industrie, aber nicht nur der Industrie, aber auch der Industrie es einfacher machen, durch einen deutlich dann nachlassenden Strompreis, durch Herausnahme von unter anderem von Netzentgelten.
Wir sind fast schon bei den Inhalten, Herr Wolf, aber noch mal zurück zu dieser Definitionsfrage, wo wir gerade sind, wo wir uns genau befinden. Bundesinnen. Es gibt die Herbstprojektion für das Jahr 2024. Da soll es einen Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt von 0,1% geben. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht schon eine Krise, eine Rezession?
Also wir sind natürlich mitten in der Rezession, das ist ganz klar. Wir haben 6 Quartale zurückgehende Wirtschaftsleistung. Das ist eine dicke, dicke Rezession. Und das Schlimme ist, dass viele andere Länder eben noch Wachstum haben und wir in Deutschland in dieser Rezession sind, in diesem Abwärtstrend sind. Und deswegen ist es für mich nicht nur eine Rezession, sondern wir sind in Deutschland in einer absoluten Strukturkrise. Hier stimmen ganz viele Rahmenbedingungen nicht. Das erste ist Energiepreise. Wir haben die höchsten Energiepreise überhaupt weltweit. Es gibt kein Land, in dem Energie so teuer ist. Deswegen wandert ja auch schon massiv die chemische Industrie ab, die sehr energieintensiv ist. Ja, die bauen große Werke in den USA.
Da steuern wir nach mit der
Strompreise. Die bauen eben Werke, die haben Investitionsentscheidungen schon getroffen. Ja. Also ich befürchte, dass man eigentlich jetzt zu spät dran ist, diese Themen jetzt anzugreifen. Man musste angreifen, aber man hätte es viel früher machen müssen. Ja? Ich meine, diese Koalition ist jetzt seit 3 Jahren im Amt und es ist eigentlich nichts passiert. Es hat sich alles nur verschlechtert. Wir brauchen einen Bürokratieabbau. Wir zahlen etwa 70 Milliarden in der deutschen Industrie nur für Bürokratie. Und ich bin total gegen Menschenrechtsverletzungen und gegen Kinderarbeit. Aber zu glauben, dass ein deutsches Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz oder auch ein europäisches Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit weltweit verhindert, ist einfach naiv. Und diese Aufwendungen, wir haben viel zu hohe Unternehmenssteuern, wir haben viel zu hohe Sozialversicherungsbeiträge, das geht jetzt wieder hoch, Krankenkassenbeiträge. Wir brauchen eine Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge bei 40%. Die Belastungen der Unternehmen ist so hoch und man sieht es ja auch, und das vielleicht als Letztes, es wird ja in Deutschland nicht mehr investiert. Und es ist ehrlich gesagt nicht 11:55, sondern es ist 11:45. Und jetzt endlich zu kommen, finde ich gut. Aber ich hoffe nicht, dass es zu spät ist.
Herr Wolf, woran liegt es, dass uns in den letzten Monaten offensichtlich die Aufmerksamkeit für solche Fragen der Wirtschaft, der Industrie abhandengekommen sind? Was ist Ihre Analyse?
Also da bin ich ganz offen und ehrlich. Wir von den Wirtschaftsverbänden, von Gesamtmetall, aber auch die BDA, auch andere Verbände, wir haben das immer wieder adressiert. Wir haben es immer gesagt, öffentlich, in Interviews. Aber ehrlich gesagt, unser Kanzler hat nicht stattgefunden. Und auch der Wirtschaftsminister hat am Anfang zugehört, ja, und ist aber auch nichts passiert. Also in dem Ministerium, muss ich ehrlich sagen, da hat jeder ein großes K auf der Stirn, nur für Klimaschutz, aber keiner hat ein W für Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist ein Garant für Wohlstand, für Arbeitsplätze, auch für übrigens für Steuereinnahmen. Die Metall- und Elektroindustrie steht für etwa 20% der Steuereinnahmen jährlich in der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann natürlich so eine Industrie kaputt machen und kann sie auch schlecht reden oder sie nicht unterstützen oder keine entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Dann muss ich aber hinterher auch den Leuten erklären, warum dann vieles nicht mehr finanziert werden kann, weil die Steuereinnahmen nicht sprudeln.
Frau Scher, das waren jetzt harte Anwürfe, sehr pauschal. Wollen Sie pauschal antworten?
Ja, also ich kann vieles von dem definitiv nicht unterstreichen und muss auch wirklich vehement widersprechen. Zumal Sie auch, finde ich, in einer durchaus ein bisschen geschichtsklitternden Weise gerade einige Ursachen ausblenden, die weltweit die Staaten unter Druck gesetzt haben und auch natürlich Deutschland und Europa. Und damit spreche ich zum Beispiel die Energiepreiskrise an, die ja wiederum maßgeblich angeschoben wurde oder verursacht wurde durch den Angriffskrieg auf die Ukraine. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir massive Anstrengungen unternommen haben im Jahr 2022, um Schlimmstes abzuwenden. Und das ist auch sehr erfolgreich gelungen. Übrigens bestätigen einem das auch die Unternehmen, dass das sehr erfolgreich gelungen ist. Also ist es nicht auszumalen, wo wir heute stünden, wenn diese Maßnahmen damals nicht ergriffen worden wären. Und das war ein großer Kraftakt. Und da denke ich mal, sind wir auch alle gehalten, diesen Kraftakt nicht kleinzureden. Das erwähne ich deswegen, weil das natürlich auch Raum genommen hat. Das hat auch was die ganze Beschäftigung eben mit Gesetzgebung betrifft, hat das sehr viel Raum und Aufmerksamkeit gefressen. Es hat natürlich in der Zeit es erschwert, Dinge anzugehen, die man vielleicht sonst in der Zeit hätte angehen können. Aber wir haben es dennoch geschafft, zum Beispiel was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Und das ist ein massiver Wirtschaftsfaktor auch für Deutschland und Europa. Und überall wird Energie gebraucht. Deswegen kann man das auch nicht ausklammern, sondern das ist maßgeblich, dass man das hinbekommt, den Umstieg auf erneuerbare Energien. Da haben wir wesentliche und auch weitreichende Grundlagen geschaffen. Da sind übrigens in den letzten Jahren schon 50.000 Arbeitsplätze gewonnen worden auf Basis dieser in der Ampelkoalition getroffenen Rechtsgrundlagen. Deswegen ist es einfach grob falsch und auch irreführend, die Behauptung aufzustellen, dass nichts getan worden wäre. Wir müssen nur eben zusehen, das habe ich eingangs auch versucht schon anzureißen, dass eben die Dinge, die bei einem Transformationsprozess, das ist ein sperriger Begriff, aber ich denke mal, es ist klar, was gemeint ist. Wir müssen diesen Ressourcenwechsel, der vorzunehmen ist, auch schon aufgrund der Endlichkeit der fossilen Ressourcen, nicht nur wegen des Klimaschutzes, dieser erfordert eben weitreichende Maßnahmen. Und dazu gehört eben tatsächlich auch diesen Umstieg in allen Bereichen, in allen Sektoren zu organisieren. Bei Energie ist es schon sehr gut gelungen. Wir müssen im Verkehrssektor, im Bausektor, in vielen weiteren nachsteuern.
Sie haben die Gründe angesprochen, die möglicherweise auch noch nicht komplett aufgezählt wurden von Herrn Wolf. Gründe werden auch in einer aktuellen Studie genannt, die der BDE in Auftrag gestellt hat. Transformationspfade, da steckt auch das schöne Wort drin, ist der Titel. Da gibt es auch noch mal eine Analyse zur jetzigen Situation. Da heißt es, rund ein Fünftel der industriellen Wertschöpfung in Deutschland ist gefährdet. Ist das zumindest ein Befund, den Sie teilen? Und ist das schon allen klar im politischen Betrieb?
Diese Sektoren, die ich gerade angesprochen habe, gerade der Verkehrsbereich, die Automobilindustrie, spielt dann natürlich eine große Rolle. Und wir sehen ja auch, dass wir gerade in diesem Sektor, wenn man das nochmal auf die Klimaschutzbedarfe sich konzentriert, und das mögen Sie vielleicht für nicht so relevant halten, so habe ich das gerade bei Ihnen durchgehört, nur ich empfände das als wirklich grob fahrlässig, diesen Bereich liegen zu lassen. Übrigens auch, was den internationalen Wettbewerb angeht und die Wertschöpfung in Deutschland und Europa angeht. Also wenn man sieht, wie diese Sektoren aufgestellt sind, dann haben wir ja gerade im Verkehrssektor noch die größte Lücke, sagen wir mal. Ne? Die größte Lücke, das zu erreichen, was man auch klimaschutzorientiert zu erreichen hat. Und das ist ja nicht einfach nur ein abstrakter Klimaschutzbegriff, sondern das bedeutet übersetzt Wertschöpfung. Und wenn wir sehen, was in China los ist, dass die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge Elektromobile sind oder Hybridfahrzeuge, also inklusive Elektrobetrieb, dann wissen wir, wo der Maßstab hängt. Und das müssen wir in Deutschland und Europa schaffen, weil sonst ist die Deindustrialisierung vorprogrammiert. Und das darf nicht passieren, und dafür müssen wir auch die Weichen stellen. Dann kann man aber nicht Klimaschutz einfach sagen, dass das etwas für andere sei.
Das sagen wir auch nicht. Wir sind absolut für Klimaschutz. Wir sind absolut für Klimaschutz. Aber das muss geplant und vernünftig umgesetzt werden. Das nur als Ziel zu sehen und zu sagen, das muss ich jetzt mit aller Gewalt erreichen und die Menschen zu Dingen zu zwingen, die sie nicht wollen. Verstehen Sie, Wirtschaft hat immer funktioniert, wenn es eine Angebotspolitik gab. Wir als Unternehmer wissen doch am besten, was unsere Kunden kaufen wollen. Und wir haben eben jetzt die Situation in Deutschland, dass viele und auch in anderen europäischen Ländern, dass viele Kunden einfach keine Elektrofahrzeuge kaufen. Und zwar, das liegt daran, dass wir eine schlechte Ladeinfrastruktur haben, dass zum Teil die Reichweite nicht so ist, wie die Menschen sich das vorstellen. Das heißt, man hat politisch ein Ziel ausgegeben und hat das mit aller Gewalt durchdrücken wollen, ohne mal zu überlegen, ob das letztendlich am Markt auch durchsetzbar ist.
Was heißt denn mit Gewalt?
Über Verordnungen und Regelungen. Und ehrlich gesagt, ich sage Ihnen eins, und das läuft viel natürlich auf europäischer Ebene ab, aber diese starre Regelung 2035 kein Verbrennungsmotor mehr. Ich kann Ihnen genau sagen, was passiert. Wir werden 2033 und 2034 eine riesen Sonderkonjunktur in der Fahrzeugindustrie haben. Da kauft sich jeder noch mal ein Auto mit Verbrennungsmotor und haben dann einen totalen Abbruch in 2035, weil keiner mehr Autos kauft und die fahren die Autos 8 Jahre, 10 Jahre.
Mit solchen Aussagen machen Sie den Investoren nicht gerade
Mut. Das kann man ja noch mal ändern auf europäischer Ebene. Sie müssen solche Dinge ausschleichen. Sie müssen einen vernünftigen Ausschleichungsprozess gestalten, aber nicht ein Enddatum, wo Sie sagen, und dann ist Schluss.
Herr Wolf, Sie haben gesagt, die Wirtschaft wisse am besten, was die Kunden kaufen wollen. In dieser Studie, die ich gerade angesprochen habe, da werden ja 5 Gründe genannt für die aktuelle Krise. Mehrere haben Sie schon angesprochen. Energiepreise, Bürokratie haben Sie angesprochen, fehlende Investitionen, hohe Steuern muss man nennen, Arbeitskräftemangel. In dieser Aufzählung fehlt aber Managementfehler. Kaufen die Deutschen keine zu teuren Elektroautos, keine deutschen Elektroautos, oder kaufen sie gar keine Elektroautos? Der Blick auf die Straßen sagt einem ja was anderes.
Ja. Also dass bestimmt auch in dem einen oder anderen Konzern vielleicht Fehler gemacht worden sind oder auch Fehleinschätzungen getroffen worden sind, das gebe ich unumwunden zu, das ist so. Ja. Aber es ist immer, wenn Sie was bewegen wollen, dann machen Sie auch Fehler, ja, keine Frage. Man muss nur jetzt eben schauen, dass das in die richtige Richtung geht. Und ein großes Problem bezüglich des Themas Elektromobilität ist eben die Ladeinfrastruktur und auch nicht ausreichend alternative Energie, regenerative Energien. Ja. Ich meine, ich fand es interessant, ich habe mal geguckt, Sie haben ja mal ein Buch geschrieben, da haben Sie 2012 gesagt, es steht unmittelbar der Zeitpunkt bevor, wo wir komplett von regenerativen Energien leben.
Die Energiewende vor dem Durchbruch,
sind wir heute,
war der Untertitel, auf den Sie anspielen.
Ja, da sind ja, wir heute, weit entfernt.
Und 60% Strom aus erneuerbaren Energien
und 2024 sind, das sind 12 Jahre. Also da sind wir weit davon entfernt. Und ich sage Ihnen eins,
Sie reden hier schlecht. Ich frage mich, wem Sie damit dienen wollen, dass hier so schlecht zu reden.
Wir haben uns dafür eingesetzt, für regenerative Energien, für den Bau von Windkraftanlagen. Aber das muss schneller gehen.
Und ja, da gebe ich Ihnen
das
recht.
Das muss schneller gehen.
Ja, und dafür haben wir uns eingesetzt. Und das wird doch gerade auch.
Es ist aber nicht schneller.
Natürlich
wird
es schneller.
Nein, Sie können zum Beispiel den Rechtsweg einschränken.
Kennen Sie die aktuellen Zahlen?
Sie können den Rechtsweg einschränken. Sie können das alles viel schneller umsetzen. Ja.
Und, also wir haben massive Beschleunigungsfaktoren.
Und ich sage Ihnen eins, auch da ist das Problem, da müssen wir dran arbeiten, das sehe ich so, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung größer wird. Da ist die klassische Einstellung bei vielen Menschen in Deutschland, ist not in my backyard. Das heißt, wenn da irgendwo eine Windkraftanlage geplant wird, dann gibt es Bürgerinitiativen, es gibt Einsprüche und da kann man politisch was machen, indem man einfach die Genehmigungsverfahren verkürzt, den Rechtsweg einschränkt und das alles schneller macht.
Nehmen haben Sie nicht gemacht.
Natürlich haben wir das alles schon gemacht. Ich mache einen Vorschlag. Wir ordnen jetzt die Diskussion, gucken, was gemacht wurde und was noch gemacht werden sollte. Lassen Sie uns auf den ersten Faktor vielleicht einmal schauen aus dieser Studie. Das sind die zu hohen Energiepreise. Die Ampelkoalition ist auch angetreten mit dem Versprechen, Ökonomie und Ökologie miteinander zu versöhnen. Stand jetzt aktuell. Ist das gescheitert?
Nein, das meine ich nicht. Wir müssen halt, Politik funktioniert immer so, dass man sich permanent optimieren muss in Richtung eines Ziels, was meistens nicht sofort mit einem Schlag zu erreichen ist.
Aber wenn die Industrie
und
nicht zufrieden
ist? Ich möchte schon
noch
mal ganz kurz, ja, was heißt die Industrie? Das finde ich jetzt auch in dieser Pauschalität nicht zutreffend. Also ich kriege zum Beispiel ja auch von Industrie und von Wirtschaftsvertretern gespiegelt, dass sie zum Beispiel jetzt Rechtssicherheit haben möchten, dass sie Planbarkeit haben möchten. Ich frage mich, wie passt es zur Planbarkeit, wenn ich einmal ein Ziel ausrufe und es dann im nächsten Jahr schon wieder einkassiere? Auch so viel zu der Frage Verbrenner aus. Ja, das ist nun mal eine europäische, ein europäischer Rahmen, der gesetzt ist. Und ohne einen solchen Rahmen werden wir ja noch weniger erfolgreich sein. Und ich gebe zu, dass wir da noch was nachzuholen haben, etwa beim Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur. Ich brauche da diese Planungssicherheit, um auch wirklich zu wissen, es geht wirklich dahin. Und ich darf da jetzt nicht mehr die Hände in den Schoß legen. Und wir haben aber da übrigens auch innerhalb der Ladesäuleninfrastruktur in Verbindung zum Energiebereich eine ganze Menge noch zu tun. Etwa auch, wenn es darum geht, bei den enormen Mengen, die wir gerade Erneuerbare ausbauen, dass da auch tatsächlich die Netzengpässe überwunden werden und da auch Speicher überall noch zu integrieren. Wenn ich jetzt da eine Bremse reinhaue und sage, das war alles nicht so gemeint, wir können es auch alles ein bisschen langsamer machen, ja, dann werden diese Schritte auch nicht kommen.
Ich bin absolut für Ausbau der Ladeinfrastruktur und zwar schneller Ausbau der Ladeinfrastruktur. Ja. Ich glaube nur, dass wir als Industrie länger den Verbrennungsmotor brauchen, um eben auch entsprechende Erträge zu erwirtschaften, die investiert werden in neue klimafreundliche Technologien. Doch, das ist so. Und mal ehrlich gesagt, das ist so dogmatisch zu sagen, wir haben uns ein Ziel vorgenommen. Das ist so in allen Lebensbereichen so, dass Sie sich manchmal Ziele vornehmen und dann vielleicht 2, 3, 4 Jahre später merken, dass Sie das falsch eingeschätzt haben, dass Sie falsche Prämissen gesetzt haben. Oder dass Sie einfach, dann müssen Sie doch so flexibel sein und wir passen uns an. Doch, so haben Sie es gesagt.
Nein, so habe ich das nicht gesagt.
Total dogmatisch.
Nein, das hat mit dogmatisch nichts zu tun, sondern damit, dass man die Ziele erreichbar machen muss.
Man hat nur man hat alles in der Vergangenheit, die letzten Jahre, alles dem Klimaschutz untergeordnet. Und ich will noch eins sagen, ich bin sehr kritisch gegenüber der Ampelkoalition, aber es fiel natürlich auch in den letzten beiden Koalitionen davor, wo Sie auch beteiligt waren, falsch gemacht worden.
Dem Klimaschutz eine hohe Priorität einzuräumen, mag ja vielleicht gar nicht mal so falsch sein. Vielleicht kann man daraus ja auch tatsächlich eine Chance ziehen. Aber wir landen immer wieder beim Verbrennungsmotor. Das ist offensichtlich ein Lieblingsthema. Lassen Sie sich aber mal die hohen Strompreise konkret für die Industrie machen, Herr Wolf. Es gibt ja auch im Bundesrechnungshof, in einem seiner letzten Berichte heißt es, hohe Strompreise seien ein erhebliches Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Akzeptanz der Energiewende. Können Sie uns aus Ihrer Branche mal ein konkretes Beispiel nennen? Wo ist der Standortfaktor Energie tatsächlich bemerkbar und auch ein Problem?
Also wenn Sie eine hochmoderne, automatisierte Automobilproduktion nehmen oder auch Zulieferbetriebe, ja, wie jetzt mein Unternehmen, wo ich 18 Jahre Vorstandsvorsitzender war, wir brauchen extrem viel Energie in der Produktion und das ist natürlich schon ein Kostenfaktor. Und ich habe einen Vergleich in dem Unternehmen, das ich, wie gesagt, 18 Jahre geführt habe. Wir hatten ein Werk, genau, wir haben also, Autoteile gemacht für die Automobilindustrie. Wir haben Werke in den USA gehabt, wir haben Werke in China gehabt, wir haben Werke in Indien gehabt, also weltweit, waren 44 Standorte. Und wenn Sie dann Standortentscheidungen treffen, wo Sie ein Produkt herstellen, dann sind eben Energiepreise sind auch ein wesentlicher Bestandteil, auch Arbeitslöhne natürlich. Ja. Und da sind wir in vielen, vielen Bereichen einfach heillos zurückgefallen und sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja. Und dann treffen Sie halt vielleicht als Unternehmer die Entscheidung und sagen, okay, ich produziere das Teil eben in den USA, weil halt dort die Energiepreise deutlich unter denen sind, wie hier in Deutschland. Und das ist in der Vergangenheit massenweise passiert. Ich meine, schauen Sie doch mal, wir haben die letzten 3 Jahre 100 Milliarden Investitionen, die aus Deutschland abgeflossen sind, die nicht in Deutschland investiert wurden. Gut, wären sowieso nicht alle 100 investiert worden, aber wenn von den 100 deutsche Unternehmer vielleicht gesagt hätten, die Standortbedingungen sind hier so gut, dass sie Investitionen lohnen, und von den 100 wären nur 40 in Deutschland investiert worden und nur 60 wären abgeflossen, würden wir heute viel besser dastehen.
Weil wir jetzt bei so einem konkreten Beispiel sind, noch mal eine Nachfrage. Wir waren ja immer ein Land, in dem produziert wurde, wo es eher teuer war zu produzieren, also beispielsweise Hochlohnland. Das konnte man aber ja einmal auch ausgleichen, weil man besonders zuverlässig war, weil man schnell war, weil es hier Innovationen gab. Kann man das mit Energiepreisen nicht mehr machen? Also ist es schwieriger, das auszugleichen?
Das können Sie nicht ausgleichen. Ja. Energie kostet was und Sie brauchen eine gewisse Menge an Energie, um eine Produktion laufen zu lassen. Und wenn Sie eben entsprechenden Preis dafür bezahlen müssen und in einem anderen Land deutlich weniger dafür bezahlen, dann entscheiden Sie sich dafür, in ein anderes Land zu gehen. Ist doch klar.
Frau Scher, das sagt jetzt jemand, der 18 Jahre einen nicht ganz so kleinen, ich glaube 1 Milliarden Umsatz hat.
1,8 Milliarden.
Oder 1,8 Milliarden, also fast 2 Milliarden Umsatz gemacht. Das Unternehmen, wo Herr Wolf 18 Jahre Vorstand war. Wenn man so etwas hört, muss man dann nicht sagen, die Dringlichkeit des Problems
ist... Ja, gut, ist das sind ja nicht alle abgewandert. Also insofern kann man jetzt nicht so tun, als ob es hier keine Produktionsbedingungen gegeben hätte. Und in der Tat gibt es auch schon eine Reihe von Entlastungen. Die Strompreiskompensation, das wissen Sie auch, bedeutet ja, dass energieintensive Unternehmen tatsächlich auch eine Entlastung haben. Und wir haben auch jetzt zum Beispiel die EEG-Umlage, also die Finanzierung der Förderkosten von erneuerbaren Energien aus dem Strompreis, übrigens für alle Stromkunden herausgeschnitten. Das wird jetzt steuerlich finanziert. Und wir haben auch bei den Netzentgelten Entlastung für die Industrie. Es wird jetzt, und so hat auch der Kanzler es ja angekündigt, auch noch weitere Entlastung geben. In Richtung Industriestrompreis hätten wir in der Tat auch als SPD-Fraktion gerne schon früher etwas gehabt. Aber wir wissen auch, dass diese Unterstützungsmaßnahmen alle, wenn sie haushalterisch zu erbringen sind, dann auch entsprechende Haushaltsmittel einfordern. Und wir haben hier in der Tat bisher leider noch keine Verständigung darauf, dass wir, wenn wir zum Beispiel in die USA gucken, Inflation Reduction Act, da gibt es Programme, die bedeuten, dass mit massiven staatlichen Geldern so ein Transformationsprozess, den wir natürlich auch in Deutschland und Europa brauchen, finanziert wird und subventioniert wird. Und wir sind da eben nicht ansatzweise in Deutschland davor mit solchen Subventionierungsprogrammen. Und das brauchen wir. Da kann man, wenn man das so schildert, wie Sie es gerade getan haben, dann könnte leicht der Eindruck entstehen, dass es einfach die einfachen Wettbewerbsbedingungen sind, die wir innerhalb Deutschlands schaffen. Nein, es sind natürlich die Wettbewerbsbedingungen, die weltweit gelten und die verzerrt werden durch solche Inflation Reduction Act Programme.
Das sind Subventionen in den USA, das als Mittel.
Und da müssen wir mit umgehen. Deswegen brauchen wir auch so etwas
in Europa. Das wollen wir später besprechen.
Es sind ja nicht nur die Energiepreise, es sind ja viele andere Dinge. Die
Rahmenbedingungen.
Aber lassen Sie uns aber mal bei den Energiepreisen gerade bleiben. Also bei dem, was jetzt konkret sozusagen auf dem Tisch liegt und dann vermutlich ja auch beim Industriegipfel besprochen wird. Der Kanzler will also die Industrie bei den Energiepreisen entlasten. Außerdem wird versprochen, dass diese befürchtete extreme Steigerung bei den Netzentgelten nicht so kommen soll, wie das viele befürchten. Reicht Ihnen das?
Also das wird sicherlich nicht ausreichen, um den Energiepreis in Deutschland wettbewerbsfähig zu machen.
Sie wissen
das
ja noch gar nicht, wie es ausfällt. Aber deswegen sollte man da jetzt an einem Strang ziehen und formulieren, was man bräuchte.
Ist mir schon klar, was da wieder kommt. Das wird nicht ausreichen. Ach, ja,
also das
weil
ist
wir einfach,
definitiv.
Weil wir einfach so große Unterschiede haben und wirklich es viele Länder gibt, wo man einfach deutlich günstiger, einen günstigeren Strompreis haben. Und das sind, wie gesagt, aber nicht nur, wir sind jetzt sehr stark bei der Energie, das ist auch ein wichtiger Faktor, aber es ist ja so, dass viele andere Bedingungen einfach bei uns nicht stimmen.
Ja gut, aber da finde ich, das kann man eigentlich doch nicht so stehen lassen. Sie wollen doch gerne als Unternehmer bzw. Unternehmensvertreter, wollen Sie doch gerne die Wettbewerbsbedingungen so vorfinden, dass es hier möglich ist zu investieren. Ja. Wie können Sie dann aber die Möglichkeit, die sich jetzt auch mit dem Gespräch im Kanzleramt auftut, verstreichen lassen und von vornherein sagen, das wird Ihnen nicht reichen. Statt das dann auch zu nutzen, um Ihre Forderungen
aber
zu adressieren,
was Sie
dann
auch wirklich da bräuchten. Was Sie gerne hätten,
was Sie da auch wirklich bräuchten. Aber deswegen unterstützen Sie doch auch solche Stimmen, die es auch parlamentarisch vertreten im Bundestag gibt. Wie gesagt, SPD-Bundestagsfraktion, Industriestrompreis. Wir wollen gerne eine Reform der Schuldenbremse. Wir wollen gerne Sondervermögen-Transformation. Dann, es gibt ja auch schon Stimmen, auch der BDI geht in diese Richtung, die sagen, ja, so etwas brauchen wir in Deutschland.
Aber was können wir tun, Herr Wolf?
Konkret. Das muss unterstützt werden.
Ich finde immer diesen Begriff Sondervermögen finde ich so schön. Das sind Sonderschulden, das ist kein Sondervermögen.
Also sind Sie dagegen?
Aber lassen Sie
dagegen?
Doch mal bei konkreten Fragestellungen bleiben, Frau Scheer. Herr Wolf, bei konkreten Fragestellungen bleiben. Herr Wolf, was würden Sie als Gesamtmetall gerne bei Energiepreisen haben? Was konkret soll passieren?
Eine deutliche Senkung der Preise, also zum Beispiel über die Netzentgelte, haben wir schon drüber gesprochen. Ich würde die Netzentgelte komplett entfallen lassen. Ja, da haben wir einen relativ guten Hebel. Ja. Und aus meiner Sicht müssen wir sehr schnell gucken, dass wir die regenerativen Energien ausbauen, also Windkraftanlagen bauen. Das heißt, wir müssen noch deutlich schnellere Genehmigungsverfahren haben. Das ist so ein bisschen kompliziert, weil da so viele verschiedene Regelungen ineinander greifen. Da haben Sie europäische Regelungen, da haben Sie Bundesregelungen und Sie haben auf Länderebene haben Sie Regelungen. Und das alles zu harmonisieren, ist ein Problem. Also unser Ministerpräsident Baden-Württemberg, der hat sich das ja vorgenommen. Nach der letzten Wahl ist auch noch nicht besonders erfolgreich damit,
ja, gut, aber
weil eben diese Verzahnung da ist. Sind wir wieder bei der Bürokratie, verstehen Sie? Da muss ich einfach mal rangehen und muss sagen, dann verschlanke ich das. Oder ich muss einfach auch sagen, den Leuten sagen, ihr habt, wie gesagt, vielleicht eine Instanz, wo ihr klagen könnt oder vielleicht auch gar nicht. Das muss ich vielleicht dann auch mal den Mut haben, weil es bilden sich ja immer wieder. Aber sie ist noch nicht durch und jetzt ist spät.
Natürlich ist sie
durch.
Wir haben jetzt auf jeden Fall auf dem Tisch, was möglicherweise Thema in Richtung Energiepreisen sein wird am 29. Oktober, wenn es dann zu dem Treffen kommt. Ich würde noch einmal bei einem konkreten Beispiel aus der Industrie bleiben, um einfach auch mal zu verdeutlichen, wie verunsichert offenbar die ganze Industrie ist. Es gibt einen Blick auf die Ausrüstungsinvestitionen. Wenn man da genau hinschaut, dann gibt es da einen Rückgang in diesem Jahr von knapp 7%. Ich glaube, 6,8% sind das. Ausrüstungsinvestitionen sind bewegliche Güter wie Maschinen, Fahrzeuge, etc. Können Sie uns einmal erklären, was so ein Rückgang von 7% für ein Unternehmen selbst, aber auch für alle anderen Unternehmen bedeutet, die von so einem Unternehmen abhängig sind?
Also es kann für viele Unternehmen existenzgefährdend sein. Und wir haben ja auch gesehen, die Zahl der Insolvenzen ist ja im August drastisch gestiegen. Es ist einfach so, dass sie in vielen Bereichen die Margen sehr, sehr gering geworden sind. Also das gilt im Maschinenbau, das gilt auch bei vielen Zulieferunternehmen. Ja. Und wir reden immer über Subventionen und dann hat man diese Mega-Subvention von 10 Milliarden, die ja jetzt doch nicht kommt. Ja. Also ganz ehrlich gesagt, was wir tun müssen, das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland, und das war auch immer der Erfolg der Wirtschaft, sind die kleineren und mittleren Familienunternehmen, die mittelständischen Unternehmen, ja, der Unternehmer im Sauerland, der 150 Leute beschäftigt, technisch hervorragend gut. Die haben mittlerweile Rahmenbedingungen und da wirkt sich natürlich so ein Rückgang, wenn eben nicht mehr investiert wird, dann hat ein Maschinenbauer, kriegt halt weniger Aufträge und dann geht es eben zunächst mal an die Arbeitsplätze. Zunächst wird mal eingespart im Unternehmen, da guckt man, wo man einsparen kann. Aber es geht dann natürlich auch auf die Arbeitsplätze, weil natürlich auch Beschäftigung dann fehlt. Ja. Also das ist schon dramatisch. Die Situation ist wirklich, wirklich dramatisch. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir da rauskommen. Das müssen wir aber alle gemeinsam machen, weil wir haben, glaube ich, eine Struktur in Deutschland, die Zukunft hat. Wir haben eine einzigartige Clusterstruktur mit der Wirtschaft, mit Hochschulen, mit den Gewerkschaften, mit denen wir ein gutes Verhältnis pflegen. Und die Politik hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu setzen. Und in diesen Rahmenbedingungen müssen wir uns als Unternehmer frei bewegen können. Und diese Freiheit ist immer mehr eingeschränkt worden aufgrund von ideologischen und dogmatischen Themen.
Eine konkrete Hilfe. Wir haben das Problem jetzt dargestellt. Massiv ist es, wenn es so einen Investitionsrückgang gibt. Eine konkrete Hilfe von der Regierung soll ja sein, dass es Verbesserungen bei den degressiven Abschreibungen gibt. Die sollen zum einen einmal ausgeweitet werden bis in das Jahr 2028 hinein. Und auch das, was abgeschrieben werden kann, soll von 20% auf 25% von dem Restbuchwert, so sagt man, von einer Maschine beispielsweise, die man sich angeschafft hat, erhöht werden. Ist das nicht schon auch ein ordentliches Fund, mit dem Sie arbeiten können?
Das ist sicherlich ein Ansatz, der Sinn macht, ja, ist keine Frage. Aber ob das letztendlich dann wirklich so viel bringt, das weiß ich eben nicht. Und wie gesagt, was auch eine wichtige Sache ist, wir wollen ja in die Zukunft schauen. Und ich glaube, wir haben schon noch gute Leute, gute Ingenieure. Wir waren immer führend in Deutschland in der Industrie, auch Fahrzeugzulieferindustrie. Und ich habe da echt die Hoffnung nicht verloren, dass wir da uns wirklich auch wieder gute Produkte und auch wettbewerbsfähige Produkte entwickeln können. Dazu brauchen wir aber Geld. Da kann man zum Beispiel auch nochmal drüber nachdenken, dass man die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung noch mal verbessert, deutlich verbessert. Ja? Dass sie eben auf Forschungsentwicklungsgelder, die sie ausgeben, deutlich weniger Steuern zahlen. Oder insgesamt eine Unternehmenssteuerreform. Ja? Also maximal bei 25%. Das würde schon vieles bringen. Wir haben das Fundament noch in Deutschland. Ja? Wir sind in der Deindustrialisierung. Wir stehen nicht davor, sondern wir sind drin. Aber wir haben ein Fundament, wir haben ein gutes Fundament. Und wenn wir auf dieses Fundament aufbauen, und da brauchen wir ehrlich gesagt Rahmenbedingungen von der Politik, aber bitte uns nicht vorschreiben, was wir für Produkte zu entwickeln haben und in welche Richtung wir gehen müssen und was für weitere Beschränkungen und noch mal mehr Bürokratie. Setzen Sie einen Rahmen und lassen Sie uns als Unternehmer uns frei entwickeln. Wir wissen, was der Markt möchte. Und diese Angebotspolitik, da müssen wir wieder zurückkommen. Und im Übrigen vielleicht das hat bei aller Kritik, die ich teile heute, aber die letzte wirkliche Reform, die die Wirtschaft in Deutschland nach vorne gebracht hat, das war ein SPD-Kanzler, nämlich Gerhard Schröder. Und der hat es gemacht, weil er erkannt hat, dass es wichtig ist für das Land und wichtig ist für die Zukunft der Menschen in diesem Land und für die Arbeitsplätze. Und hat seine Wiederwahl gefährdet, ist ja dann nachher auch so gekommen. Aber der wusste, wir müssen was tun, weil sonst geht dieses Land zugrunde. Und da müssen wir hin, und zwar schnell. Wir brauchen schnell so eine Agenda wie damals, die uns wieder Rahmenbedingungen schafft und Rahmenbedingungen setzt, und dass die Agenda 2010 erfolgreich war, das hat man ja gesehen. Die
war ja sehr erfolgreich. Ich bin ein bisschen dagegen, dass hier keine Reformen stattfinden. Also das ist eine Lesart, das ist einfach nicht faktengerecht. Ja. Wir haben
und auch nichts aus einem Guss.
Was heißt aus einem Guss?
Wie die Agenda 2010, das war aus einem Guss.
Es ist wichtig, dass es greift. Und wir haben zum Beispiel gerade ein Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet. Wenn das nicht reicht, dann muss man weiter steuern. Muss man weiter entlasten. Ja, gut, aber das ist ja gerade erst verabschiedet worden. Insofern, auch ich muss noch mal, weil wir ja auch gerade die Energiepreise als einen Faktor identifiziert haben, die entscheidend sind für die Unternehmen und deren Investitionen hier. Das ist einfach schon auch eine Irreführung der Menschen, wenn man behauptet, dass da nichts geschehen sei. Wir haben eine Vervielfachung des Ausbaus. Ja, eine Vervielfachung. Wir sind jetzt bei fast, wenn man guckt, was in den ersten Monaten in diesem Jahr an erneuerbaren Energienanteil gewonnen wurde, wir sind jetzt bei fast 60% Strom aus erneuerbaren Energien. Das sind viele, viele Prozent, die dazugekommen sind, allein in einem Jahr.
Das schwankt, wenn der Wind nicht weht, dann ist es viel weniger.
Das ist saldiert. Wir sind auch manchmal bei 100%. Ja? Also das ist jetzt schon der Durchschnittswert. Das ist schon das, was man jetzt erreicht hat. Und das kann man nicht einfach so wegwischen. Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass das auch Arbeitsplätze bindet und bringt. Deswegen muss man, denke ich, da ansetzen, wo wir tatsächlich Hausaufgaben, noch weitergehende Hausaufgaben haben, die noch und quasi auch noch neue gesetzliche Regelungen geschaffen werden müssen. Und in der Tat ist der internationale Wettbewerb eine große Herausforderung. Man darf das nicht kleinreden, dass in anderen Staaten, und auch China gehört natürlich dazu, massive Subventionen vonstatten gehen, um dann tatsächlich auch in Reaktion auf Krisen, aber nicht nur, sich Standortvorteile dann zu schaffen. Und das kann man nicht einfach so liegen lassen. Deswegen ist es wichtig, schon wichtig, dass man mit verschiedenen Maßnahmen, kurzfristigen, aber auch längerfristig wirkenden Maßnahmen, mit kurzfristig meine ich etwa jetzt Zuschüsse zu Netzentgelten zu machen, das wollten wir schon einmal machen, dann wurde das zurückgenommen, weil das mit Haushalt und Bundesverfassungsgerichtsurteil dann auf einmal schwierig wurde, eng wurde, da waren ja schon mal 5,5 Milliarden geplant, dann kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dann fehlten uns 60 Milliarden, Sie kennen das alles. Es ist ja nicht so, dass hier nicht gehandelt worden wäre und jetzt wissen wir, dass diese 10 Milliarden übrig sind. Ich habe meinem Haushälter versprochen, dass ich die jetzt nicht verplane öffentlich, ja, in öffentlichen Austausch, aber wir wissen auch, dass da jetzt Luft entstanden ist und wir wissen, was zu tun ist im Bereich der Energiekosten, aber das ist natürlich nur eine kurzfristige Sache.
Ich möchte noch mal da gerne ansetzen. Aber lassen Sie uns noch einmal bitte zurückspringen, weil wir einen Punkt jetzt übergangen sind. Wir waren bei der Verbesserung der Abschreibemöglichkeiten. Das ist ja etwas, wo Herr Wolf zumindest gesagt hat.
Da muss natürlich auch wirklich in Deutschland investiert werden. Also bedingungslos, das ist nicht so klar. Es ist auch in der Vergangenheit.
Eine Abschreibung greift ja sowieso immerhin
nur in Deutschland, wenn man investiert. Naja, aber wenn danach das Unternehmen weggeht, dann hat man wenig damit gewonnen. Also es ist schon wichtig, dass bestimmte Bedingungen.
Sie entscheiden ja auch über die Köpfe der Länder
Präsidiumsbeschluss verweisen, den wir Mitte Oktober haben. Und da ist auch so etwas adressiert. Aber es muss auch klar sein, dass wir da quasi unter eine Überschrift setzen müssen, die auch tatsächlich dem Standort, dem Wachstums- und Wirtschaftsstandort, und zwar nachhaltigen Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa etwas bringt. Und es gab Abwanderungen, Nachforderungen in der Vergangenheit.
Das darf nicht passieren. Sie haben jetzt ja auch gerade gesagt gehabt, dass schon viel gemacht wurde. Möglicherweise ist manchmal so ein bisschen das Problem, dass immer sehr viel angekündigt wird. Und Sie haben selber gesagt, man kündigt etwas an, dann kommt das Bundesverfassungsgericht und dann wird es tatsächlich nicht umgesetzt. Man muss ja so ein bisschen aus dem Ankündigungsmodus raus. Jetzt scheint doch eine gute Maßnahme zu sein, dass man sagt, man möchte die Möglichkeiten bei Abschreibungen verbessern. Weil Abschreibungsmöglichkeiten zu verbessern, ist ja auch etwas, was für Unternehmen wirklich toll ist, auch für den Staat toll ist, weil es wird ja sozusagen gefördert, wenn ich investiere. Jetzt, wenn man das ankündigt und sagt, man möchte das verbessern, gleichzeitig aber ja nicht nur der Bund unter den sinkenden Steuereinnahmen, Abschreibungen senken dann die Steuereinnahmen, das tragen muss, sondern auch die Länder. Hat man denn schon mit den Ländern gesprochen? Also gibt es überhaupt eine Aussicht darauf, dass das jetzt aus dem Ankündigungsmodus rauskommt?
Ich kann nur sagen, dass wir als SPD gerne solche Instrumente verknüpfen wollen mit belastbaren Investitionen und damit auch einen Wachstum in Deutschland und Europa. Und das ist quasi, und das muss natürlich auch für gute Arbeit stehen. Es kann nicht sein, dass wir hier einen Ausverkauf von bestimmten Standards damit dann verhackstücken. Es ist ja auch klar, dass wir uns immer für gute Arbeitsplätze einsetzen als Sozialdemokratie. Und es ist für den Wirtschaftsstandort auch nicht geholfen, wenn man die Nachhaltigkeitsziele ausblendet. Weil wir sind im internationalen Wettbewerb natürlich auch dahingehend in einem Wettbewerb. Was hilft es, ich möchte noch mal auf diese Energiefrage zurückkommen, was hilft es, wenn wir bei schwindenden fossilen Ressourcen, die sind nun mal endlich, auch jenseits der Klimaschutzfrage sind sie einfach endlich, und wachsendem Energiehunger weltweit und einer wachsenden Industrialisierung weltweit, weltweit wachsender Weltbevölkerung, dann auf dieser Abhängigkeit von fossilen Ressourcen hängen bleiben würden.
Aber das ist schon ein Punkt, und deswegen ist es auch wichtig, wenn es um Abschreibungen geht.
Und dann kriegen Sie eine Frage.
Gerade rücken, ja, weil Sie gesagt haben, sinkende Steuereinnahmen. Also wenn Sie mal schauen, wir hatten 2015 in Deutschland 670 Milliarden Einnahmen und wir haben 2023 915 Milliarden. Das sind praktisch 300 Milliarden mehr. Wir haben in Deutschland, und die deutsche Politik hat kein Einnahmenproblem, die hat ein Ausgabenproblem.
Herr Wolf, ich wollte darauf hinaus, Abschreibungen mindern die Steuerlast von Unternehmen, insofern sinken dann die Steuern.
Ja.
Jetzt ist aber mehrfach, und das möchte ich noch angesichts der Zeit einmal ganz kurz erwähnt worden, dass es ja in anderen Ländern andere Methoden gibt, die Wirtschaft zu fördern. Also beispielsweise die USA, die das nicht nur über beispielsweise die Steuerschraube machen, sondern eben ganz aktive Industriepolitik machen, indem sie bestimmte Industrien gezielt fördern. Was halten Sie davon? Also stützen, richtig mit Geld subventionieren. Was halten Sie davon?
Also wenn es in die Breite geht, finde ich sowas gut. Und ich habe auch kein Problem damit, dass man sagt, wir versuchen eben Klimaschutzthemen damit zu berücksichtigen bei Subventionen. Aber wir müssen in die Breite gehen. Ja? Wir müssen auch kleinere und mittlere Unternehmen, Familienunternehmen, die wirklich Garant sind für viele gute Arbeitsplätze über viele Jahre, die muss man damit reinnehmen. Ja? Das sind dann bei uns sind's immer so Leuchtturmprojekte mit riesen Subventionsbeträgen. Aber das hilft eben den kleineren und mittleren Unternehmen nicht. Also da muss eine vernünftige Politik gemacht werden. Wir haben auch zum Teil Subventionen, die ins Leere gehen. Also da ist auch vieles natürlich über viele, viele Jahre entstanden. Das ist wie so ein Moloch. Ja. Und da muss ich einfach mal drüber gehen, aber da muss ich halt mal rangehen.
Aber Herr Wolf, wenn Sie sagen, wenn Sie
analysieren und dann sagen, was macht heute noch Sinn und was macht keinen Sinn.
Wenn Sie sagen, es ist eine gute Idee.
Da haben wir ja einen gemeinsamen Nenner.
Wenn Sie sagen, Herr Wolf, das ist eine gute Idee, aber man muss in die Breite gehen, dann muss man natürlich auch im zweiten Atemzug sagen, sowas ist richtig teuer. Wenn man in den USA schaut, sieht man, wie viel Geld die dann in die Hand nehmen. Muss man da nicht auch so ehrlich sein und sagen, genau in so einer Situation, wo man breit sogar Subventionen streuen will, macht so eine Steuerbremse in der Verfassung nicht Sinn, zumindest nicht so, wie sie momentan ausgestattet ist?
Also da verweise ich auf meine Aussage von eben, wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Wir haben seit 2015 diese 300 Milliarden mehr in der Kasse. Schauen Sie mal alleine, ich glaube, wir sind bei 30.000 oder 35.000 zusätzliche Stellen, die aufgebaut wurden in den letzten Jahren in der Verwaltung. Ja? Also es ist unglaublich, was da an Leuten eingestellt wird, wie da mit Geldern umgegangen wird. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, in einem Unternehmen würde ich in so einer Situation, ja, wenn ich wirklich kein Einnahmen-, sondern Ausgabenproblem habe, da würde ich ein Effizienzsteigerungsprogramm aufsetzen. Also man kann es nicht genau vergleichen, aber Bundesrepublik ist ja so ein bisschen wie ein Unternehmen. Also der Herr Scholz ist der CEO und ich würde halt jedem Ministerium...
Ja, aber Sie wollen schnellere Genehmigungen für erneuerbare Energien, aber wollen
Müssen Sie halt umverteilen. Da müssen Sie einfach umverteilen.
Ja, dann fehlen Sie an einer anderen Stelle.
Weil Aufgaben entfallen und Aufgaben sich verändern. Also ich würde ein Effizienzsteigerungsprogramm aufsetzen. Ich würde sagen, ich gucke in jedem Ministerium, die kriegen eine Vorgabe und sagen, so viel müsst ihr einsparen.
So ein demokratischer Staat funktioniert häufig anders als dann ein Unternehmen, wo man dann vielleicht auch schneller durchregieren kann. Frau Scheer, lassen Sie uns
zum Schluss...
Lassen Sie,
man will es, man muss nur wollen.
Lassen Sie uns zum Schluss in die Glaskugel gucken. Also, wir haben den Industriegipfel. Glauben Sie, es gibt eine Chance für so etwas wie eine konstatierte Aktion?
Ja, da müssen natürlich alle an einem Strang ziehen. Und mich stimmt das ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt auch von Ihnen nicht so ein klares Plädoyer höre für die Möglichkeit, stärker auch staatlich da wirken zu können. Und dafür brauchen wir einfach eine Reform der Schuldenbremse. Und dafür brauchen wir auch solche Dinge, wie man es auch immer nennt, ob es ein Deutschlandfonds ist oder eben, so haben wir es ja als SPD auch genannt, jetzt in unseren jüngsten Papieren. Es gibt aber verschiedene Begriffe, ich will jetzt nicht auf Begriffen rumreiten, aber dass man sich staatlicherseits die Möglichkeit schafft, diesen Transformationsprozess zu gestalten und dann eben auch mit Geld hineinzugehen, wo wir auch Investitionsstau haben. Wir wissen auch, dass es in der Infrastruktur enorm etwas Aufgestautes gibt. Und deswegen muss man da eben einfach als Staat sehr wohl auch mit Ausgaben rein, um dann auch wiederum Investitionen von privater Seite auch reinzuholen.
Da sind wir doch total offen. Es kommt halt drauf an, was für Vorschläge gemacht werden. Und ehrlich gesagt, man hat ja immer auch so ein bisschen Erfahrungen. Ja? Und in den letzten 3 Jahren war vieles unkoordiniert, vieles durcheinander. Da ist das eine oder andere vielleicht gemacht worden. Es ist aber kein Gesamtkonzept. Es ist einfach wenig passiert. Und man hat jetzt so das Gefühl, jetzt so nächstes Jahr ist ja Bundestagswahl, jetzt vor der Wahl, stürzt man sich jetzt da schnell rein.
Bevor wir jetzt in die ganze Menge aufmachen, wir sind schon am Ende der Sendung. Herr Wolf, geben Sie mir kurz die Chance, Ihnen auch noch eine Schlussfrage zu stellen. Wenn dieser Industriegipfel jetzt im Kanzleramt scheitert, wie viele Chancen gibt es danach noch, um die Wirtschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen?
Also ich glaube, dann wird es richtig schwer. Also das ist schon eine große Aufgabe jetzt aus meiner Sicht für die Ampelkoalition, für die regierenden Parteien, auch für die Beteiligten. in der Politik jetzt vernünftige Konzepte vorzulegen, wo man wirklich auch die Belange der Wirtschaft berücksichtigt und die Rahmenbedingungen massiv verändert, deutlich verändert, um uns international wieder wettbewerbsfähig zu machen, weil das ist das Problem.
Wir bleiben dran, wir werden das beobachten. Herr Wolf, Frau Scheer, ganz herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bei Phoenix folgt jetzt wie immer das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie also bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.